Tür. Ich kann es nicht fassen. Ich habe sie gefunden. Da ist noch jemand. Ich werde verfolgt. Zum Teufel. Er darf das hier nicht entdecken, sonst ist alles verloren. Schnell hier weg. Oh mein Gott. Er kommt näher. Ich muss... Nein! Ah!
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 1.
Ruhig, Mel.
Hey! Ihr beiden da.
Da will einer was von uns.
Ja, könntet ihr mir sagen, wie ich nach Etiquette St. George komme?
Was?
Entschuldigung, wäret ihr wohl so freundlich, mir zu sagen, welchen Weg ich nehmen muss?
Entschuldigung, wäret ihr wohl so freundlich, mir zu sagen, wo es nach Etiquette St. George geht?
Wie vornehm!
Könnten wir wohl. Aber ob wir so freundlich sein wollen, das wissen wir noch nicht.
Ja, das wissen wir noch nicht, ob wir freundlich sein wollen.
Hört mal, ich bin ein Mann der Kirche und ich werde da heute noch erwartet. In dieser einsamen Moorgegend ist es nicht gerade angenehm. Und dazu das Wetter.
Nein, Mann der Kirche. Hier ist es ganz und gar nicht schön. Da reitet man oft stundenlang und trifft niemanden, nicht wahr? Da ist es ganz schön einsam.
Genau so ist es. Ganz genau so.
Wisst ihr es jetzt oder wisst ihr es nicht?
Gut. Also hör zu, Mann. Du reitest die Straße weiter hoch, dann kommt eine Abzweigung. Da hältst du dich rechts.
Ganz genau, rechts.
Und dann kommst du an einem Gefängnis vorbei. Das kannst du gar nicht verfehlen. Da hängen noch drei Käfige mit drei Strauchdieben drin. Besser gesagt mit dem, was die Vögel von ihnen übrig gelassen haben, Priester.
Passt auf, dass sie euch nicht gleich da behalten.
Und dann immer weiter geradeaus. Ein ganzes Stück, bis du an einen Hügel kommst. Da gabelt sich der Weg. Du musst rechts hinauf.
Da musst du rechts hinauf.
Auf den Hügel und immer weiter durch den kleinen Wald. Und wenn du da durch bist, dann siehst du es schon.
Aber halt dich ran. Wenn die Sheriffs dich nach der Sperrstunde draußen treffen, da kennen die kein Pardon. Ab hinter Gittern für die Nacht. Ja, da machen die auch bei einem Priester wie euch keine Ausnahme. Die sind so.
Ja, genau.
Ich danke euch. Der Segen des Allmächtigen sei mit euch.
Der Segen.
Die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.
Oh, ruhig, Mel. Ruhig, ruhig.
Gott sei mit dir.
Was wollt ihr?
Ich will euch nichts Böses. Schaut her. Ihr seht, ich bin ein Mann Gottes. Mein Name ist Christopher Fairfax.
Und?
Ich bin fremd in der Gegend. Ist das der Weg nach Etiquette St. George?
Was?
Ob das der Weg nach Etiquette St. George ist?
Meint ihr Edgard?
Ja, gut, also dann meinetwegen Edgard.
Nein. Nein, ihr seid falsch. Hier könnt ihr nicht weiter, da kommt ihr in die Steinbrüche und das ist lebensgefährlich.
Aber ihr geht doch auch dorthin. Gibt es da nicht vielleicht ein Haus, wo ich die Nacht verbringen kann?
Nein, nein. Ich bringe da nur etwas hin und hole eine neue Karre Steine. Da gibt es nur ein paar Unterstände. Ihr müsst wieder zurück, durch den Wald, den Hügel runter und an der Weggabelung, da wo sich der Weg teilt. Da müsst ihr den anderen Weg nehmen, der um den Hügel unten rumführt. Und dann ist es auch nicht mehr weit. Eine gute Stunde bei dem Wetter noch. Das schafft ihr.
Dachte ich mir doch, diese ungezogenen Burschen.
Was?
In der Nähe von Exford habe ich zwei Burschen gefragt. Die haben mich in die Irre geschickt.
Ja, so sind die. Wenn die einen Städter treffen, dann kennen die nichts. Ihr solltet den Sheriff benachrichtigen. Der wird ihnen ihren Streichen zu vergällen wissen.
Ach, das nützt doch nichts.
Ja, da habt ihr schon recht. Nein, das nützt nichts. Da müsst ihr schon härter durchgegriffen werden. So wie früher. Die Peitsche wäre das Mindeste.
Das wäre allzu hart und grausam und hilft auch nicht.
Ach, meint ihr, Herr?
Ich war zur Zeit der großen Prozesse zwar noch ein Knabe, aber ich kann mich noch genau erinnern.
Ja, das war was, wie die Peitsche unerbittlich herniedersauste und den Ketzern die Haut in Fetzen schnitt. Und wie sie dann auf die brennenden Scheiterhaufen von Büchern geworfen haben.
Das war allzu grausam. Das kann nicht die Strafe sein, die Gott gewünscht hat.
Ja, vielleicht lässt euch euer Alter so denken. Denn für einen Priester seid ihr noch ziemlich jung, wenn ihr gestattet, Herr.
Und doch alt genug, glaube ich.
Ja, mag sein. Heute ist ja alles anders. Ihr jungen Leute werdet zu früh schon etwas und seid dann allzu nachsichtig. Das ist meine Meinung. Was wollt ihr übrigens in Edgard?
Ich komme wegen Pfarrer Lacey.
Ah ja, natürlich. Gott sei seiner Seele gnädig.
Danke. Friede mit dir.
Ja.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben. Und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen.
Anrührend, der Kleine.
Und sehr wirkungsvoll.
Ja, was eine gute Inszenierung so alles bewirken kann.
Solange das Volk es schluckt.
Was bleibt ihnen schon anderes übrig? Er müsste das Dorf übrigens inzwischen erreicht haben.
Wir werden es bald erfahren.
Wie?
Ich habe ihm 3 Brieftauben mitgegeben und ihn darauf verpflichtet, uns Rapport zu geben.
Sehr klug.
Steh, May. Nun steh schon still.
Da seid ihr ja endlich. Ich habe schon den ganzen Tag auf euch gewartet, Hochwürden. Gott zum Gruß.
Friede mit dir.
Rose.
Mit dir auch, Kind.
Gebt euch keine Mühe, Hochwürden. Sie ist stumm. Rose, nimm das Pferd von Hochwürden, bring es in den Stall und trockne es mit Stroh ab. Hinten liegt noch ein Ballen.
Stumm.
Gott stellt jeden auf seine Weise auf die Probe, Hochwürden. Ja, seit ihrer Geburt. Eine arme Waise. Sie ist hier die Magd. Mein Name ist Agnes Budd. Ich bin die Haushälterin.
Fairfax. Christopher Fairfax. Ach, Kind, seid so gut. Die Käfige, die da hinten an meinem Sattel hängen. Bitte gebt den Tauben etwas zu fressen und Wasser. Und ihr könnt die Käfige dann im Stall aufhängen. Das kennen sie.
Brieftauben?
Ja. Neuerdings können wir die auf Reisen mitnehmen.
Ich bringe euch dann gleich zu Pfarrer Lacey, Hochwürden. Wir haben ihn in seinem Schlafzimmer aufgebahrt, im Sarg, auf dem Bett. Es ist ja nicht viel Platz im Haus.
Gut.
Ihr seid noch sehr jung für einen Priester, Hochwürden. Habt ihr überhaupt schon mal eine Leiche gesehen?
Ich bin zwar noch jung, aber keineswegs unerfahren, Mrs. Budd. Hat das Fleckfieber bei euch ja auch so gewütet?
Oh ja, das hat es. Und wie es das hat.
Es war bei dieser Epidemie. Ich habe Säuglingen die letzte Ölung gespendet. Unmittelbar, nachdem ich den Eltern die Augen zugedrückt habe. Ich bin durch Dörfer gekommen, in denen kein Leben da mehr zu finden war. Und überhaupt, ich habe auf meinen Wegen durch das Land überall die armen Toten gesegnet, die vor den Stadttoren lagen und die man nicht hineingelassen hat. Ich habe Gesetzlose in ihren Käfigen verfaulen gesehen und im Spital die letzten Gebete verrichtet, während die Kranken um mich herum starben. Also hört mir auf mit meiner Jugend und seid versichert, ich habe mehr als genug gesehen.
Nichts für ungut, Hochwürden, nichts für ungut. Ich wollte nur nicht, dass ihr mir vielleicht umfallt. Pfarrer Lacey hätte nämlich schon längst unter die Erde gemusst.
Ich danke euch für eure Fürsorglichkeit, Mrs. Budd, aber nun habt endlich die Güte und führt mich zu ihm.
Gut, hier entlang, gleich oben hinter der Treppe. Und seid vorsichtig, dass ihr euch den Kopf nicht stoßt.
Puh, oh. Wie lange, sagtet ihr, ist es jetzt her, dass er gestorben ist?
Eine Woche, Hochwürden. Und es war ziemlich warm für die Jahreszeit.
Morgen um 11 soll die Beerdigung stattfinden und damit keine Minute zu früh.
Ja, Hochwürden.
Was hat er da im Gesicht? Woher stammen die?
Was?
Na, diese Schnitte. Diese Verletzung. Die kann er sich nicht lange vor seinem Tod zugezogen haben.
Ach, die sind vom Sturz.
Von welchem Sturz?
An die 100 Fuß tief ist er wohl gestürzt, haben sie gesagt.
Sie?
Die ihn gefunden haben, Hochwürden. Captain Hancock, dann unser Küster Mr. Kiefer, der Schmied Mr. Gann und noch ein paar andere.
Wann war das?
Letzten Dienstag. Am Nachmittag hat er seine dicken Stiefel angezogen, hat seine Schaufel genommen, als er aus dem Haus ging, und dann ist er nicht mehr zurückgekommen. Mittwoch haben sie angefangen, ihn zu suchen. Und am Abend haben sie ihn dann hierher gebracht.
Hat er das oft gemacht? Ich meine, so zu Fuß los mit einer Schaufel?
Ja, Hochwürden, sein Pferd hat er ja schon vor Jahren verkauft.
Gut, dann lasst uns jetzt beten und dann endlich den Sarg verschließen. Und zwar so dicht wie möglich.
Wie ihr meint, Hochwürden.
Gelobt sei Jesus Christus, unser Herr. Und sein Diener, unser ehrwürdiger Bischof Richard Pole. Friede auch mit dir, Bruder Thomas Lacey. Möge unser treuer Diener des Herrn in den Armen Christi seine Ruhe finden. Amen.
Amen.
So. Und jetzt den Deckel. Wenn ihr mir helft?
Ja, sicher.
Nein, lass das Fenster ruhig auf.
Aber der Regen, seht doch, es hat doch schon hineingeregnet.
Egal, der Gestank muss erst heraus.
Aber Hochwürden.
Begleitet mich jetzt hinunter. Habt ihr Tinte im Haus, Papier? Es wären noch einige Fragen zu klären.
Fragen? Was meint ihr für Fragen?
Keine Sorge, Mrs. Butt. Aber zu meinen Pflichten gehört es, dem Bischof zu berichten. Da will ich mir einige Notizen machen. Und ich will natürlich die Trauerrede vorbereiten. Selbst wenn man den Verstorbenen gekannt hat, keine leichte Aufgabe. Und noch vertrackter, wenn einem wie hier der Betreffende völlig unbekannt ist. Da benötige ich einige einfache Auskünfte.
Ach so, na gut. Da könnt ihr euch an den großen Tisch setzen. Das dürfte am besten sein. Rose, bring uns aus dem Arbeitszimmer Papier und Tinte für Hochwürden.
Wie kamen sie eigentlich zu euch?
Wer?
Die Stumme.
Rose?
Ja.
Sie ist meine Nichte. Ihre Eltern... Also meine Schwester und mein Schwager wurden kurz nach ihrer Geburt beim damaligen Ausbruch des Fiebers dahingerafft.
Ach ja, das Fieber wütete hier fast schlimmer als das letzte Mal, hörte ich.
Es ist immer schlimm. Oh, Rose. Ja gut, leg es dorthin.
Danke, mein Kind.
Du kannst jetzt schlafen gehen.
Verzeiht, es klingt dumm und ich sollte es eigentlich wissen, aber wie lange war Lacey der Pfarrer eurer Gemeinde?
Im Januar waren es genau 32 Jahre.
32 Jahre.
32 Jahre, Hochwürden.
Fast ein Drittel eines Jahrhunderts. Ich habe nur selten von einer so langen Amtszeit gehört. Manch einer wäre froh, überhaupt ein solches Alter zu erreichen. Hatte er denn Familie?
Ein Bruder, aber der ist schon vor Jahren gestorben.
Und wie lange wart ihr in seinen Diensten?
20 Jahre.
Euer Mann auch?
Nein, Hochwürden, ich bin schon lange Witwe. Ich habe niemanden außer Rose.
Und was wird nun aus euch werden? Jetzt, wo Pfarrer Lacey tot ist?
Ich weiß nicht. Das kommt alles so plötzlich. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht möchte uns ja der neue Pfarrer behalten. Ihr vielleicht?
Ich? Oh nein, Mrs. Butt. Im Kreis des Bischofs bin ich mit verschiedenen besonderen Aufgaben in der Diözese betraut. Hier bin ich nur gekommen, um die Beerdigung durchzuführen. Und natürlich, um dem Bischof Bericht über die Lage hier vor Ort erstatten zu können. Entschuldigt, ich verstehe euren Schmerz und eure Sorge, aber ich kann euch da nicht helfen. Habt ihr übrigens eine Vorstellung, warum nicht ein Priester aus der Gegend die Trauerfeier leitet?
Entschuldigt mein Verhalten, Hochwürden. Es ist alles so plötzlich und so viel. Was soll ich sagen? Pfarrer Lacey pflegte keinen Umgang mit den anderen Gemeindepfarrern in den benachbarten Tälern.
Warum nicht? Wisst ihr einen Grund? Immerhin ist es eine einsame, karge Gegend, da läge es doch nahe, wenn...
Nein, nein, er war... Er ist eigene Wege gegangen.
Was soll das heißen, eigene Wege?
Nun ja, eigene Wege halt.
Es gibt nur einen Weg, den der Wahrhaftigkeit, den Weg Gottes. Alles andere wäre Ketzerei, Mrs. Butt.
Hochwürden, versteht doch, dazu kann ich nichts sagen. Über solche Dinge steht mir kein Urteil zu.
Nun gut, und wie war es mit der Gemeinde, wie war da sein Verhältnis?
Doch, gut. Die meisten mochten ihn, vielleicht nicht alle, aber das ist doch wohl immer so, oder?
Gewiss, ja, sicher. Nun, ich werde sagen, dass er sein Leben im Dienste Gottes geführt hat. Das bringt es wohl zum Ausdruck. Sag noch, wie alt war er eigentlich?
Alt, Hochwürden, alt. 56. Aber noch sehr rüstig.
Und mehr als die Hälfte seines Lebens hat er hier verbracht. Bemerkenswert. Er muss gern hier gelebt haben.
Oh ja, das hat er. Ja.
Mrs. Budd?
Ihr werdet hungrig sein. Hochwürden, ich habe euch was zubereitet. Ich werde es auftragen und gestattet, dass ich mich dann zurückziehe. Ihr habt ja sowieso zu arbeiten.
Nun, einen Moment.
Junge?
Ja, hochwürdigster Herr.
Du hast sehr gut vorgetragen.
So gütig, Herr Bischof.
Holt euch etwas Süßes aus der Klosterküche. Sagt, ich schicke euch.
Oh, vielen Dank, Euer Exzellenz.
Ein aufgewecktes Bürschchen.
Genau wie Christopher Fairfax, als er zu uns kam.
Ja. Und wenn er sich auf dieser Mission bewährt, dann steht seiner Berufung zum Offizial oder Gerichtsvikar nichts mehr im Wege. Aber warten wir es ab. Das ist eine heikle Aufgabe.
Lacey hatte die einzige vollständig erhaltene Sammlung?
Er besaß sämtliche Protokolle und Schriften der Gesellschaft für Altertumsforschung.
Es hieß doch, alle seien verbrannt worden.
Bis auf dieses eine Exemplar, Clifford. Und das habe ich dem alten Lacey anvertraut, weil ich ihn seit Studientagen kannte, gut zu kennen glaubte, muss ich heute sagen.
Du hast mir nie davon erzählt.
Niemand durfte davon wissen, nicht einmal du, mein treuer Freund. Es wäre zu gefährlich gewesen. Ich habe sie ihm nur unter der Maßgabe anvertraut, dass er sie sicher wegschließt und einfach vergisst. Und dann fängt er an, darin zu lesen und sich damit zu beschäftigen.
Woher weißt du davon, dass er das getan hat?
Du weißt schon, wer war in Adequate und hat in meinem Auftrag ein paar kleine Nachforschungen angestellt.
Man steckt halt nicht in den Menschen drin. Selbst du nicht, Richard.
Ich hätte sie einfach hier verstecken sollen.
Aber wenn man sie hier finden würde, würdest selbst du als Ketzer auf dem Scheiterhaufen enden.
Ja, ja, aber wenn die Bücher jetzt irgendwie dort auftauchen, könnte das auch unsere ganze Agenda gefährden. Mein Gegenspieler in der Kurie.
Erzbischof Hutchinson.
Wer sonst? Joseph Maria Hutchinson. Der ehrenwerte Erzbischof von Cumberland, ausgerechnet Cumberland. Der wartet doch nur auf eine Gelegenheit, mich zu vernichten und Exeter zu bekommen.
Richard.
Er hat uns kürzlich nochmal offiziell gedroht wegen der Priesterakademie. Nur weil wir einige wenige bescheidene Experimente zugelassen haben.
In den Augen nicht weniger unserer Brüder fordern wir so indirekt zur Beschäftigung mit der alten Zeit auf. Für jemand wie Joseph Maria muss das eine Aufforderung zur Ketzerei und Selbstaufgabe gleichkommen. Und so eine Steilvorlage lässt er sich nicht entgehen.
Aber du weißt doch selbst, nur durch diese vorsichtige Öffnung können wir unseren Führungsanspruch sichern. Sensible Erneuerung, eine intelligente Anwendung der Fundstücke, ein Kulturwandel zu mehr Selbstverantwortung hin, ein Change, wie man es in den alten Zeiten wohl nannte.
Change.
Wir können doch nicht einfach so weitermachen wie bisher. Als ob um uns herum nichts passieren würde. Und wir achten doch trotzdem streng darauf, dass niemand je vergisst, wo seine Grenzen sind. Und du weißt, dass ich da auch sehr streng sein kann, Clifford.
Selbstverständlich. Aber beruhige dich jetzt wieder, Richard.
Ach, es regt mich einfach auf, wenn intelligente Leute, und Hutchinson ist intelligent, und die anderen von seinem Kreis auch nicht begreifen wollen, dass nur die vorsichtige Erforschung der Vergangenheit, die Stärkung der Selbstverantwortung und damit auch der Kreativität unsere einzige Chance sind, sich dem Wandel der Gesellschaft, vor allem aber der wachsenden technologischen Überlegenheit des Nordkalifats zu stellen.
Die Mauer wird immer brüchiger.
Du weißt, was unser Gesandter aus Paris berichtet hat? Wie weit inzwischen das Nordkalifat fortgeschritten ist?
Ja, Schießpulver und Sprengstoff allein reichen bald nicht mehr, sie aufzuhalten.
Deshalb befördern die Bischöfe dort schon lange einen vorsichtigen Wandel in den Klöstern. Sie bilden dort Priester zu sogenannten Changemastern aus und schicken sie in die Klosterschulen, um so die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen.
Wir im Norden waren in dieser Hinsicht halt immer zurückhaltender.
Himmel! Herrgott nochmal! Sollen wir aus Angst vor den Herausforderungen oder aus Blindheit einfach den Kopf in den Sand stecken? So einer wie der Bischof von Cumberland wird das nie begreifen mit seinen alten konservativen Prinzipien.
Richard.
Dem ist es ja schon zuwider, dass wir diese Themen überhaupt in der Kurie ansprechen.
Ich weiß. Wir müssen nur weiterhin vorsichtig agieren. Du darfst deine Gegner nicht unterschätzen, Richard.
Dieser Fairfax ist wirklich zuverlässig. Ja?
Er war einer der besten Absolventen der Akademie. Gut ausgebildet und trainiert. Klug, gebildet, diszipliniert. Und körperlich in hervorragender Verfassung. Könnte jederzeit als Soldat kämpfen.
Hoffen wir trotzdem, dass er das nicht muss.
Notizen von Christopher Fairfax. Priester im Kapitel und im Dienste des ehrwürdigen Bischofs Richard Pole an der Kathedrale zu Exeter. 8. April des Jahres unseres auferstandenen Herrn 1468. Im Auftrag unseres ehrwürdigen Bischofs bin ich noch vor Anbruch des Tages nach Ettiket St. George in Wessex aufgebrochen, um den dort verstorbenen Bruder Thomas Lacey zu beerdigen, die Messe zu lesen und die Kirchenbücher zu holen. Das Dorf und das Pfarrhaus machen einen heruntergekommenen und ärmlichen Eindruck. Offensichtlich hat auch hier das Fieber in der Vergangenheit heftig gewütet. Im Haus des Pfarrers leben seine Haushälterin Mrs. Agnes Budd, eine verschlossene Frau Anfang 40, die sehr misstrauisch zu sein scheint, und eine stumme Magd. Bemerkenswert ist vielleicht, dass das Pfarrhaus trotz seines insgesamt mehr als bescheidenen Eindrucks an allen Türen neue Schlösser hat.
Ja?
Hochwürden?
Ja, so kommt doch herein.
Ich wollte nur sagen, dass ich euch im Arbeitszimmer das Sofa zum Schlafen gerichtet habe. Ich hoffe, das ist bequem genug.
Ja, es wird schon reichen.
Oben sind ja nur die zwei Kammern, die eine, die sich Rose und ich teilen, und die andere, in der der Pfarrer liegt. Natürlich, wir könnten den Sarg auf den Boden stellen, dann könntet ihr auch...
Nein, danke. Es wird für eine Nacht schon so gehen. Keine Umstände, bitte.
Wie ihr wünscht, Hochwürden. Dann werde ich mich jetzt zurückziehen.
Einen Moment noch, Mrs. Budd. Hier, das Tintenfass, es hat eine so seltsame Form. Geschickt. Die Tinte sammelt sich an den Seiten, weil hier in der Mitte eine Wölbung ist. Ich habe dergleichen noch nie gesehen. Auch das Glas selbst, schwer und geriffelt. Wisst ihr, wo das herkommt?
Nein, das weiß ich nicht.
Es scheint alt zu sein, antik vielleicht. Was meint ihr?
Das dürft ihr mich nicht fragen, Hochwürden. Ich kenne mich da nicht aus.
Na, ist ja auch nicht wichtig. Gute Nacht, Mrs. Budd.
Gute Nacht, Hochwürden. Ach.
Ja?
Fast hätte ich's vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Stadt ist.
Wie was ist?
Na, das mit der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaf.
Wie soll es schon sein? Ganz normal. Ich bin nach dem ersten Schlaf so gegen Mitternacht gut 1 bis 2 Stunden wach, bevor der zweite Schlaf kommt. Was soll daran anders als auf dem Land sein?
Hier im Dorf, da verlassen die Menschen zwischen dem ersten und zweiten Schlaf zuweilen sogar ihre Häuser, unterhalten sich und arbeiten. Ich wollte das nur sagen, damit ihr euch nicht wundert.
Was? Aber es ist doch Sperrstunde.
Die interessiert hier niemanden.
Und der Sheriff?
Der sitzt doch in Exford.
Na denn, das ist dann doch bemerkenswert.
Der Pfarrer hat dann auch immer in seinem Zimmer gearbeitet. Und zuweilen war er auch draußen.
Gut, ich danke euch, Mrs. Budd. Ich hätte mich womöglich wirklich sehr erschreckt.
Hochwürden?
Ja, Mrs. Budd? Was ist denn noch?
Der Pfarrer, also Pfarrer Lacey.
Ja? Was ist mit ihm?
Er hat mir erzählt, es habe eine Zeit gegeben, in der es keinen ersten und zweiten Schlaf gab. Stimmt das?
Nun, darüber sollte man eigentlich nicht sprechen, denn es ist bekanntermaßen verboten. Aber es scheint so zu sein, dass es tatsächlich in den Jahren vor der Apokalypse eine Zeit gegeben hat, in der die Menschen in England nur den einen Schlaf kannten und nicht wie wir den ersten und den zweiten. Warum fragt ihr?
Nichts weiter. Es fiel mir nur ein. Gute Nacht, Hochwürden.
Gott mit dir.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 1 mit Christopher Fairfax, Max Mauff, Agnes Budd, Steffi Kühnert, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke, Thomas Lacey, Felix von Manteuffel und vielen anderen. Und mit dem Experten Dr. Peter Höppe, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität für Biometeorologie. Besetzung: Leon Hase. Wortaufnahme: Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: Mike Weißzack. Regieassistenz: Susanne Schütz. Regie: Leonhard Koppelmann.
Ich sehe nicht nur ein bedrohliches Szenario, sondern ich sehe eigentlich 3 bedrohliche Szenarien, die die Existenz unserer Zivilisation gefährden könnten. Das ist zum einen ein Asteroideneinschlag auf der Erde, der sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn er passiert, auf jeden Fall existenzbedrohend ist, dann sehe ich als zweites wichtiges Szenario eine Pandemie, nicht so wie wir sie heute erleben, sondern mit einem weitaus tödlicheren Virus, wo man sich quasi dann verschließen muss und nicht mehr aus dem Haus gehen könnte. Und dann sehe ich mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit den Klimawandel, der ja schon auf dem Weg ist und der eine sichere Bedrohung ist, den wir nicht mehr stoppen können, aber noch begrenzen können. Das hätte enorme Folgen, denn der Klimawandel wird dazu führen, dass manche Regionen auf der Erde nicht mehr bewohnbar sein werden, aufgrund der Hitze, aber auch aufgrund des fehlenden Wassers für die Landwirtschaft. Das heißt, Migrationsströme würden sich in Richtungen aufmachen, wo man noch leben kann. Das führt zu Konflikten, das führt auch zu sozialen Problemen. Letztendlich kann es auch dazu führen, dass die Versorgung der Weltbevölkerung mit Nahrung nicht mehr sichergestellt ist. Mein Appell an die Menschheit ist, nehmt die Wissenschaft ernst. Das, was die Wissenschaft erarbeitet hat, die Klimamodelle sind glaubhaft. Jeder kann dazu beitragen durch Veränderungen des Verhaltens. Wir müssen nicht zurück in die Steinzeit, sondern wir können unseren Lebensstandard nahezu halten. Wir müssen nur intelligenter werden, weniger Energie verbrauchen, also sparsamere Geräte einsetzen. Wir müssen öfters mal darüber nachdenken, ob man unbedingt für eine Woche nach Mallorca fliegen muss. Ich denke, um hier wirklich eine Wende herbeizuführen, bleiben uns nicht mehr als 10 Jahre. Der Weltklimarat hat genau ausgerechnet, wie viel Treibhausgase noch emittiert werden können, um die 2 Grad noch einzuhalten. Das ist nicht sehr viel. Und wenn wir das nicht in den nächsten 10 Jahren schaffen, dann ist der Zug abgefahren und dann kann es zu sehr katastrophalen Veränderungen kommen. Peter Höppe, ich bin ehemaliger Leiter der Georisikoforschung der Münchner Rückversicherung und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität für Biometeorologie und bin Experte für Naturgefahren und Klima.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.